das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Thorsten Schröder.
Herzlich willkommen zu Wochenbeginn. Wie schön, dass Sie dabei sind.
Schönen guten Abend.
Im Nahen Osten wird höchstens noch vereinzelt über eine Waffenruhe geredet. Die Kämpfe drohen heftiger denn je zu werden. Es ist der Tag, an dem nicht nur weiter geschossen wird von der radikal-islamischen Terrormiliz Hisbollah und von Israel. Es sind auch die Stunden einer Ausweitung des Krieges. Israel redet von der nächsten Etappe und hat am Abend möglicherweise mit Bodeneinsätzen gegen die Hisbollah-Miliz im Süden des Libanon begonnen. Derzeit ist die Meldungslage unklar. Die Hisbollah im Libanon sagt, sie sei zu einem Kampf am Boden bereit und auf jedes Szenario eingestellt. Simon Riesche.
Israelische Panzer unweit der Grenze zum Libanon. Lange war darüber spekuliert worden, jetzt scheint eine begrenzte israelische Bodenoffensive im Kampf gegen die Hisbollah-Miliz Realität. In einem von der israelischen Regierung verbreiteten Video zeigte sich Verteidigungsminister Gallant heute in Grenznähe an der Seite von Soldaten. Israels Regierung nach der Tötung von Hisbollah-Chef Nasrallah am Freitag offenbar entschlossener denn je. Die Eliminierung von Nasrallah war ein wichtiger Schritt, aber nicht alles. Wir werden alle unsere Ressourcen einsetzen und wenn irgendjemand auf der anderen Seite nicht versteht, was das bedeutet, alle Ressourcen heißt alle Ressourcen. Es gibt keinen Ort im Nahen Osten, den Israel nicht erreichen kann. Es gibt keinen Ort, an dem wir nicht unser Volk und unser Land verteidigen. Die USA, Israels wichtigster Verbündeter, kündigen heute an, zusätzliche Luftstreitkräfte in die Region zu schicken. Angesprochen auf Israels mögliche Pläne einer Bodenoffensive und ob er einer solchen zustimme, gibt US-Präsident Biden aber eine klare Antwort. Ich bin mehr im Bilde, als Sie vielleicht denken, aber es wäre gut, wenn Sie es stoppen. Wir brauchen eine Waffenruhe. Jetzt. Danke. Auf der Suche nach einer diplomatischen Lösung sind heute im Libanon auch Sie. Der libanesische Ministerpräsident empfängt den französischen Außenminister. Beide drängen, wie der amerikanische Präsident, auf eine Waffenruhe. Momentan scheinen sie damit bei den Konfliktparteien, insbesondere Israel, aber kein Gehör zu finden. Der Libanon, auch ohne Kämpfe am Boden, bereits ein Land im Krieg. Die jüngsten Angriffe des israelischen Militärs treffen unter anderem dieses Dorf in der Nähe der südlibanesischen Stadt Sidon. Es gibt viele Tote. Helfer graben sich mit Baggern und bloßen Händen durch die Trümmer. Wir retten Menschen, ziehen die Lebenden raus, aber auch die Toten. Das machen wir hier. Doch auch die Hisbollah feuert weiter in Richtung Israel. Heute Mittag Ansprache des stellvertretenden Milizchefs Qassem. Nach dem Tod von Anführer Nasrallah sagt er, die Kämpfer der Miliz seien bereit, sollte sich Israel tatsächlich zu einer Bodenoffensive entschließen. Viele Menschen im Libanon aber haben genug vom Säbelrasseln, stemmen sich mit Mitmenschlichkeit gegen Krieg und Zerstörung. Rada Awas ist eine wohlhabende Frau, lebt in einem Vorort der Hauptstadt Beirut. Jetzt hat sie ihre insgesamt 10 Ferienapartments Flüchtlingen aus dem Süden des Landes kostenlos zur Verfügung gestellt. Als die Angriffe immer schlimmer wurden, wusste ich, dass ich etwas tun muss für meine Landsleute. Deswegen habe ich ihnen die Wohnungen gegeben, damit sie an einem Ort unterkommen, der ihnen Respekt und Würde gibt. So machen wir das doch hier im Libanon. Und doch, trotz aller Solidarität, die Hilfe reicht nicht, um die Hunderttausenden Bedürftigen ausreichend zu versorgen. Dem Libanon stehen weiter schwere Zeiten bevor.
Sophie von der Tann in Tel Aviv. Sophie, mit Blick auf die Bodenoffensive, was hörst du? Wie ist die aktuelle Lage?
Ich war heute im Norden von Israel an der Grenze zum Libanon und wir haben dort viele Panzer gesehen, viele Truppen, Spezialeinheiten in den Ortschaften an der Grenze. Und die haben uns auch bestätigt, dass Spezialeinheiten schon seit längerem im libanesischen Grenzgebiet waren, um zum Beispiel Informationen über Tunnel dort zu sammeln. Und das scheint jetzt wohl ausgeweitet worden zu sein. Und auch aus allen Gesprächen, die ich heute dort geführt habe, aus allem, was ich dort beobachten konnte, da konnte man schon sehen, da könnte was kommen und so wie es jetzt aussieht, scheinen diese Bodeneinsätze ausgeweitet worden zu sein. Das ist, man hört Artilleriefeuer wohl, es gibt heftige Explosionen. Das israelische Militär hat Orte auf der israelischen Seite zu Sperrgebiet erklärt und hat auch Menschen im Süden vom Libanon aufgerufen, die Gegend zu verlassen.
Mhm. Israel eröffnet also möglicherweise auch am Boden eine zweite Front neben Gaza. Wie sieht der Plan von Benjamin Netanyahu aus?
Die israelische Regierung hatte zuletzt als weiteres Kriegsziel erklärt, die Menschen aus dem Norden von Israel, die von dort evakuiert wurden wegen des Hezbollah-Beschusses, zurück in ihre Häuser zu bringen. Und das Ziel ist, dass von der Hezbollah im Grenzgebiet keine Bedrohung mehr ausgeht. Deswegen dieses massive militärische Vorgehen. Es gibt aber durchaus auch Analysten, die das in Frage stellen, inwiefern dieses massive militärische Vorgehen eigentlich zielführend ist. Das Ziel ist eben, so eine Pufferzone herzustellen. Und es gibt diejenigen, die fragen, ja, was ist denn, wenn das israelische Militär da reingeht? Was ist der Plan dann, sich dort wieder zurückzuziehen? Was soll danach kommen? Alles offene Fragen, die sich ja auch mit Blick auf Gaza stellen.
Sophie von der Tann, vielen Dank nach Tel Aviv für den Augenblick. Und wir wollen das jetzt vertiefen mit dem Nahost-Experten Daniel Gerlach, Chefredakteur der Zeitschrift Zenit. Guten Abend nach Bagdad, Herr Gerlach.
Ja, guten Abend, Frau Wellmer, nach Hamburg.
Jetzt haben wir gerade aus Tel Aviv gehört, wie der Plan von Benjamin Netanyahu aussehen könnte. Kann der denn so funktionieren?
Der Plan kann auf jeden Fall funktionieren. Die Israelis haben ja durch ihre Entschlossenheit und auch Brutalität die Hezbollah überrascht. Denn die Hezbollah ist bisher davon ausgegangen, dass Israel nicht so weit gehen wird. Wenn jetzt angekündigt wird, es gibt eine begrenzte Bodenoperation, sofern sie nicht sowieso schon stattfindet, mit Panzern und so weiter, dann kann das natürlich auch dem Zweck dienen, dass man schauen möchte, wie sich die Hezbollah verhält und wie sie sich aufstellt. Denn es ist klar, dass die Hezbollah auf diesen Moment wartet. Gegen die israelische Luftwaffe, gegen den israelischen Raketenschirm hat sie keine Chance, auch nicht gegen die israelische Technologie. Aber Guerillakampf, das ist ihr Spezialgebiet und da hat sie den Israelis schon in den vergangenen 30 Jahren erheblichen Schaden zugefügt. Mhm. Und insofern, wenn die Israelis mit Panzern reingehen in den Süden des Libanons, die Geografie des Libanons hat sich ja nicht geändert in den letzten 30 Jahren, dann müssen sie auch damit rechnen, dass sie in Hinterhalte geraten.
Also welche Logik aus israelischer Sicht könnte dahinter stecken, wenn wir jetzt auf die Ereignisse, auf die Einsätze Israels der vergangenen Tage und Wochen blicken?
Naja, Druck auszuüben und zu versuchen, tatsächlich die politischen Verhältnisse zu ändern. Netanyahu spürt großen Rückenwind. Er ist ein hochumstrittener Politiker, der in Gaza nicht das geliefert hat, was er versprochen hat. Jetzt spricht niemand mehr über Gaza. Die Konzentration ist ganz auf dem Südlibanon. Und ein großer Teil der Israelis glauben ja auch daran, dass dieses Problem Hezbollah eine so massive Sicherheitsbedrohung für Israel gewesen ist, dass das jetzt erledigt werden müsse. Und der Verteidigungsminister, den Sie auch eben gezeigt haben, hat gesagt, wir werden alle Ressourcen zur Verfügung stellen. Und man sollte den israelischen Regierungspolitikern schon zuhören, wenn sie das sagen. Alle Ressourcen heißt eben auch mit allen Mitteln dort reingehen. Mhm. Und so lange, bis man zum Beispiel einen Teil des Südens im Libanon bis hin zu dem Litani-Fluss, der dort im Süden ist, dann besetzt hat, unter Kontrolle hat und dafür sorgt, dass die Hezbollah da nicht reinrückt. Und da beruft sich Israel ja sogar auf eine internationale Resolution, aufs Völkerrecht, was ja so häufig auch nicht vorkommt. Mhm. Denn diese Zone sollte eigentlich laut dem letzten Abkommen demilitarisiert sein und daran hat sich Hezbollah nicht gehalten. Also Israelis wollen jetzt ihre Abschreckung herstellen und zeigen, das hat Netanyahu auch gesagt, wir werden unsere Feinde überall angreifen, überall treffen. Und schlimmer eigentlich noch ist, dass es heißt zwar, dass der Krieg gelte nicht im Libanon, aber alle Zeichen stehen eigentlich darauf, dass der Krieg nicht der Hezbollah alleine gilt, sondern dass man hier den Libanon verantwortlich hält und deswegen auch gegen den Libanon Krieg führt.
Mhm. Daniel Gerlach, wie groß ist der Unterschied zwischen dem, was jetzt passiert, zu dem, was wir in der Vergangenheit auch schon erlebt haben?
Ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, von dem Krieg in Gaza wurde, beziehungsweise von dem 7. Oktober wurden die Israelis vollkommen überrascht. Dieser Krieg im Libanon, der Krieg gegen die Hezbollah, der entspricht absolut den Szenarien, die seit Jahren geplant wurden. Man hat sich nur gefragt, wie weit kann die Hezbollah zurückschlagen und uns großen Schaden zufügen und eben israelische Menschenleben fordern, was uns dann davon abhält, einen solchen Plan durchzuziehen. Aber man sieht an den Schritten, die da jetzt durchgezogen wurden, dass dieser Krieg seit langer Zeit geplant wird. Und jetzt ist eben nur die Frage, inwiefern man einen regionalen Krieg fernhalten kann, beziehungsweise hinauszögern kann. Mhm. Es scheint so, dass Netanyahu dann das als nächstes vorhat, dass er versucht, zum Beispiel Iran in den Krieg hineinzuziehen, möglicherweise auch die Amerikaner. Das scheint der nächste Schritt für ihn zu sein.
Wie groß ist denn die Gefahr, dass der Iran massiv reagiert? Und wann? Mhm.
Naja, also theoretisch ist die Gefahr groß, denn die Iraner haben sehr viel in Hezbollah investiert und rhetorisch und propagandistisch stehen sie an der Seite von Hezbollah. Und Das andere Problem für die iranische Führung ist aber auf der einen Seite, dass sie eigentlich nicht die Machtmittel hat. Und das zeigt Israel ja mit seinen heftigen Schlägen und weitreichenden Schlägen, dass Israel hier ganz klar die Initiative hat und auch die Oberhand. Und das andere ist, dass die Iraner auch nur bedingt Interesse daran haben. Denn im Unterschied zur Propaganda verspürt das iranische Regime gar nicht so großen innenpolitischen Druck, hier einzugreifen. Die meisten Iraner, auch wenn sie dem Regime loyal ergeben sind, haben nicht so viel Interesse an der Situation im Libanon oder in anderen Teilen des Nahen Ostens, sondern möchten, dass sich das iranische Regime auf Iran konzentriert. Und für die Iraner steht auch das Verhältnis zu ihren Nachbarn im Spiel und möglicherweise eine Eskalation mit den USA. Denn die USA haben jetzt auch wieder angekündigt, dass sie bereit wären, in den Krieg einzugreifen, wenn Iran angreift. Und das ist natürlich für Iran eine schwierige Rechnung.
Das war jetzt eben so ein bisschen die iranische Perspektive. Jetzt mal aus israelischer Sicht geguckt, wie weit wird Israel, was glauben Sie, im äußersten Fall auch gegen den Iran vorgehen, wenn Netanyahu gerade den Anschein vermittelt, als wolle er überall voll durchziehen? Ja. Was bedeutet das da wiederum für Israel?
Das ist die Ansage, und damit bestätigt Netanyahu auch letztendlich die Schockwelle, die er schon in den ganzen Nahen Osten geschickt hat. Viele haben das nicht geglaubt. Die neue Sicherheits- oder Angriffsdoktrin Israels ist, wir werden politische Gegner oder solche Gegner, die uns unsere Sicherheit bedrohen, ob unmittelbar oder mittelbar, werden wir überall angreifen und treffen. Und das ist natürlich eine Botschaft an Iran. Netanyahu kann gerade momentan vor Kraft und Selbstbewusstsein nicht laufen, auch wenn ihn seine Generäle, glaube ich, immer mal wieder daran erinnern, dass auch Israels Mittel begrenzt sind. Und ich denke schon, dass er versucht sein wird, wenn Iran eingreift, dann zum Beispiel auch Angriffe auf das iranische Atomprogramm zu fliegen. Und die Amerikaner haben zwar so getan, als versuchten sie, ihn davon abzuhalten, aber entweder ist Biden sehr, sehr schwach oder aber er ist in diese Logik, hat sich da reinbegeben, dass immer wenn Netanyahu einen Angriff beordert, dann kritisieren die Amerikaner das zwar, aber gleichzeitig sagen sie, um weitere Eskalation zu verhindern, sind wir bereit, im Zweifelsfall an der Seite Israels einzugreifen. Und damit zieht natürlich die israelische Führung, die amerikanische, immer in die nächste Stufe hinein. Und mittlerweile muss man eigentlich davon ausgehen, dass den Amerikanern diese neue Strategie momentan gar nicht so schlecht zu Pass kommt. Denn sonst, denke ich, würden sie entschlossener dagegen vorgehen, außer dass Biden sagt, er fordert jetzt zum Libanon eine Waffenruhe, was er ja nun mittlerweile einmal die Woche fordert.
Ja, das waren jetzt zwei Möglichkeiten, zwei Theorien. Was glauben Sie, ist wahrscheinlicher, dass Biden tatsächlich ein unmächtiger US-Präsident ist? Oder dass es eigentlich eher Taktik ist?
Ich glaube, die Strategie ist die nachträgliche Rechtfertigung von Unzulänglichkeiten in dem Fall. Biden konnte sich nicht durchsetzen. Er konnte Netanyahu nicht dazu zwingen, seine Politik zu ändern. Und jetzt hat er sich damit abgefunden und versucht, sie in die amerikanische Strategie irgendwie einzuordnen. Und natürlich sind die Amerikaner auch froh, dass die Hisbollah bekämpft wird. Und übrigens nicht nur die Amerikaner, sondern auch sonst auch viele andere in der Region, in der östlichen Region, wo ich mich gerade befinde. Das Ganze geht allerdings auf Kosten von sehr, sehr vielen Menschen, die vertrieben werden, die getötet werden und könnte möglicherweise dazu führen, dass sich Staaten in der Region nuklear bewaffnen, weil sie das Gefühl haben, sie sind nicht mehr sicher und sie müssen irgendwas tun, um sich zu verteidigen gegen diese überragende Militärmacht Israel.
Sagt Nahost-Experte Daniel Gerlach. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.
Ja, es sind keine Raketen, die das jüdische Leben in Berlin bedrohen. Und doch ist der Alltag in der Hauptstadt spätestens seit dem Terrorüberfall der Hamas vor einem Jahr gefährlicher geworden. Es sind Botschaften wie diese, die das Klima in Teilen einer Stadt zeigen, in der längst nicht alles bunte Gedanken sind, die farbig die Wände zieren. Und wo Jüdinnen und Juden sich immer mehr zurückziehen in ihre eigene Community und wo auch die eingeschüchtert werden sollen, die sich dem Antisemitismus entgegenstellen. Suzette Kleine und André Katschall.
Seit dem 7. Oktober des vergangenen Jahres meiden die jüdischen Studierenden Alexandra Krykow und Lars Umansky manche Gegenden in Berlin. Genau wegen solcher Parolen voller antisemitischem Hass.
Ich glaube schon, dass auch die Graffiti dafür gedacht sind, irgendwie politische Botschaften zu vermitteln von irgendwie, was hier die politische herrschende Meinung ist.
Ich glaube, irgendwann, so ist es zumindest bei mir, bin ich in so einen Mode gekommen, wo ich das versuche auszublenden, ja, auch irgendwo einfach zum Selbstschutz.
Selbstschutz. Auch deswegen verbringen sie ungern Zeit im Bezirk Neukölln. Denn hier ist der Antisemitismus überall sichtbar. Rote, nach unten gerichtete Dreiecke sind vielfach zu finden. Laut Experten ein Symbol der Terrororganisation Hamas, eine Drohgebärde. An der Neuköllner Kulturkneipe Beisel müssen sie immer wieder übermalt werden. Das Lokal macht viele Veranstaltungen zum Thema Antisemitismus. Täglich sind Juden und Jüdinnen Anfeindungen ausgesetzt, sogar hier. Pro-palästinensische Sitzblockade heute bei einer Veranstaltung gegen Antisemitismus für jüdisches Leben in Deutschland. Anlässlich des Massakers der Terrorgruppe Hamas vor fast einem Jahr sprechen sich Gäste aus Deutschland und Israel gegen den wachsenden Judenhass aus. Mittlerweile sei dieser von vielen Seiten zu spüren.
Fast ein Jahr nach dem 7. Oktober 2023 mussten wir in diesem Jahr erleben, wie Antisemitismus sprunghaft angestiegen ist. Und zwar Antisemitismus von radikal-muslimischer Seite, aber auch rechtsextremer Antisemitismus, linksextremer Antisemitismus. Letztendlich ist es eigentlich keine Frage, was bedrohlicher ist.
Mittlerweile finden pro-palästinensische Demonstrationen wöchentlich in Berlin statt. Der Hass der Teilnehmenden richtet sich gegen Juden und Jüdinnen, den Krieg, Israel und immer wieder kommt es auch zu gewalttätigen Übergriffen.
Ich habe mit Freunden vor kurzem darüber geredet, wie absurd es ist, dass wir schon immer wussten, Leute wollen uns tot haben und hassen uns dafür, wer wir sind. Und erst seit dem 7. Oktober ist mir wirklich bewusst geworden, dass Freundinnen und Freunde von mir das nicht haben. Die sind nie damit aufgewachsen, dass Leute sie hassen, dass Leute sie umbringen wollen. Das war für die einfach nicht Normalität, was manchmal halt doch Norm ist so im Hintergrund.
Alexandra Krükow und Lars Umansky sind vorsichtiger geworden. Auch was das sichtbare Tragen ihres Davidsterns betrifft.
Wir reden nicht mehr nur von Neukölln, ja. Wir reden auch über andere Bezirke und es nimmt auf jeden Fall zu.
Sie glauben nicht, dass sich das in absehbarer Zeit ändern wird.
Das erste Mal einen Gipfel zu erklimmen und von ganz oben nach unten schauen zu können, das kann ein einschneidendes Erlebnis sein. Die rechtspopulistische FPÖ hat in Österreich gerade den Gipfel erklommen. Sie war immer mal wieder sehr erfolgreich, aber stärkste Kraft war sie bei einer Nationalratswahl noch nie. Bis gestern. Und spätestens seit heute stellt sich in Wien die Frage, wie umgehen mit den Rechtspopulisten, die in der Gunst der Wähler so weit oben angekommen sind. Einbinden oder ausschließen? Es kommt vielen vor wie ein Dilemma ohne Lösung in Sicht. Über eine Zäsur und was aus ihr folgen könnte, Nikolaus Neumeier.
Neudorf im Burgenland, hier hat die rechtspopulistische FPÖ richtig abgeräumt. Das Ergebnis gestern, 36%, ein Plus von 22 Punkten gegenüber der letzten Wahl. Karl Feher will nicht verraten, was er gewählt hat, doch viele sagt, er stört die Migrationspolitik der Regierung.
Ja, die Bevölkerung, glaube ich, schätze ich, ist schon recht unzufrieden mit der ganzen Asylanten-Flüchtlingsgeschichte, speziell da im Osten von Österreich eben. Und das ist das Ergebnis, weil Österreich und alle anderen Länder können, dürfen, sollen nicht allzu viel machen. Brüssel hat bis jetzt auch noch geschlafen.
Im Wahlkampf machte die FPÖ mit dem Thema Stimmung. Doch in Neudorf hat offenbar kaum jemand direkten Kontakt mit Asylbewerbern.
An und für sich, jetzt kriegen wir es recht wenig zu Gesicht. Die sind meistens irgendwo am Bahnhof zum Abholen. Das merkt man, wenn zwei, drei Polizeiautos am Bahnhof runterfahren.
Manche Aussage ähnelt den Botschaften der FPÖ.
Ja, die kriegen oft mehr als die Pensionisten und haben noch nie was geleistet in unserem Land. Also das ist eines der größten Probleme. Finde ich, ist meine Meinung.
Dass der Wahlsieger FPÖ bald regieren wird, ist dennoch unwahrscheinlich. Keine Partei will mit den Rechtspopulisten koalieren. Dabei gäbe es große Schnittmengen mit der bisherigen Kanzlerpartei, der konservativen ÖVP. Doch die will keine Regierung mit FPÖ-Chef Herbert Kickl. Dessen Strategie heißt abwarten.
Ich gebe Ihnen noch zwei, drei Tage zum Nachdenken. Dann hoffen wir, dass Sie zur Besinnung kommen.
Die einzigen, die sich heute schon für mögliche Koalitionsverhandlungen vorbereiten, sind die Sozialdemokraten. Parteichef Babler listet auf, was wichtig ist.
Stichwort Zukunftsgarantie in der Beschäftigung, Stichwort Wirtschaftswachstum. Wir haben eine schwierige budgetäre Situation, wie Sie wissen, von der Vorgängergeneration. Mir ist ein Anliegen, den Gesundheitsapparat wieder fit zu machen und gleichzeitig aus einer Kinderperspektive zu denken.
Experten erwarten eine schwierige Regierungsbildung, die wahrscheinliche Option derzeit eine Dreierkoalition unter Führung der Konservativen.
Die Dreierkonstellation von ÖVP, SPÖ und allenfalls den liberalen Neos hat den Haken, dass sie keine positive Erzählung hat. Man ist sich einig, nicht mit der FPÖ zu wollen. Man hat aber bisher zumindest keine Vorzeigeprojekte. Und das ist dann nur eine Koalition des kleinsten gemeinsamen Nenners als Kompromiss.
Draußen in Neudorf hätte auch ein Kanzler Herbert Kickl seine Fans. Doch Karl Feher ist skeptisch, ob Kickl wirklich das Zeug dazu hat.
Kann man im Vorhinein ohne ausprobieren schwer sagen.
Es wird vermutlich lange dauern, bis feststeht, wie es weitergeht in Österreich.
Die Wahlen in Österreich und ihre Folgen. Dazu hat der Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks, Christian Nitsche, diese Meinung.
Soweit ist es nun schon. In Österreich gewinnt die FPÖ, eine Partei mit Wurzeln in der Nazi-Ideologie. Der Trend hin zu extremen Parteien hält in Europa also an. Werden sie noch stärker, dann wackelt die Europäische Union. Was diese Parteien verbindet, ist die Parole, die Eliten da oben müssen abgelöst werden. Es geht ihnen nicht nur um einen Regierungswechsel, sie wollen die Demokratie aushöhlen. Und dazu setzen sie fast überall auf das gleiche Thema, die Migrationspolitik. Die FPÖ möchte Österreichern nicht europäischer Herkunft die Staatsbürgerschaft entziehen und sie ausweisen. Und mit dieser Forderung nach Remigration wird sie stärkste Partei. Viele Strategien waren in Europa erfolglos, um Populisten und rechtsextreme Kräfte klein zu halten. Die Regierung in Dänemark hat es dagegen geschafft. Mit einer rigiden Migrationspolitik hat sie die Rechtspopulisten wieder unter 10% gedrückt. Was sollte auch die Regierung in Berlin mitnehmen? So hilfsbereit viele auch sind, die Belastungsgrenze sehr vieler Kommunen ist längst überschritten. 3/4 der Menschen in Deutschland wollen eine grundlegend andere Migrationspolitik. Viel weniger Flüchtlinge, am besten gerade gar keine mehr, sagen viele. Die Diskussionen sind gereizt und werden immer aggressiver. Mit ihrer Zögerlichkeit stärkt die Ampelkoalition die Feinde der Demokratie. Es kann doch nicht sein, dass Deutschland, weil es die irreguläre Migration nicht in den Griff bekommt, immer mehr Menschen in die Hände von Verfassungsfeinden treibt. Deutschland war immer hilfsbereit, viele wollen das auch bleiben, aber die Zahl der Flüchtlinge ist mittlerweile einfach zu hoch.
Die Meinung von Christian Nitsche. Als Hurricane Helene kurz vor dem Wochenende mit teilweise mehr als 200 Kilometern pro Stunde in Florida auf Land traf, da wusste man, dass es gefährlich werden könnte. Dass der Hurricane allerdings mindestens 120 Menschen das Leben kosten würde. Mehr als 600 werden noch vermisst. Und außerdem heftige Überschwemmungen sowie häuserverschlingende Erdrutsche verursachen würde. Damit hat offensichtlich kaum jemand gerechnet. Von Florida aus bahnte sich Helene über Georgia und South Carolina ihren Weg. In North Carolina schließlich gab es die meisten Toten. Und es steht die Frage im Raum, ob die Gefahr massiv unterschätzt wurde. Gudrun Engel.
Ganze Landstriche unter Wasser, Häuser weggeschwommen oder unter Schlamm begraben. Als der Regen nachlässt, wird das volle Ausmaß der Zerstörung sichtbar. Mehr als 2,1 Millionen Haushalte sind derzeit noch von der Außenwelt abgeschnitten, ohne Strom und fließend Wasser. Sie haben gesagt, es kann Wochen dauern, bis wir wieder Wasser haben und noch 5 Tage ohne Strom. Immerhin haben wir wieder Mobilfunk. Wer Strom zum Laden der Handys anbieten kann, tut das auch. Nachbarschaftshilfe. Alle stehen zusammen, nachdem Helene in einem fast 700 Kilometer breiten Streifen durch den Südosten des Landes gerast ist. Wir hatten erst gar kein Netz, aber langsam kommt es zurück und alle wollen jetzt laden und ihren Familien Bescheid sagen, dass sie in Sicherheit sind. Doch auch die Zahl der Todesopfer steigt stündlich. Viele sind ertrunken, bekamen Stromschläge von gerissenen Oberleitungen. Die meisten wurden von umstürzenden Bäumen erschlagen. Die Nationalgarde ist im Einsatz und Rettungsteams aus 19 US-Bundesstaaten suchen die noch mehr als 600 Vermissten. Die Such- und Rettungsteams arbeiten unter sehr schwierigen Bedingungen, um die Vermissten zu finden. Sie werden nicht ruhen, bis alle gefunden sind. Ich möchte allen Ersthelfern danken und allen, die rund um die Uhr im Einsatz sind. Das Problem dieses Mal nicht so sehr der Wind, den der Wirbelsturm mitbrachte, sondern die enormen Wassermassen. Mancherorts 500 Liter Regen pro Quadratmeter. Und deshalb die Zerstörung weit ab von der Küste im Inneren des Landes, wo niemand mehr damit gerechnet hatte. Die Regierung kündigt Hilfen an. Biden, Harris und Trump, alle wollen ins Katastrophengebiet reisen, sobald die Lage das zulasse, nutzen das für den Wahlkampf. In Zeiten wie diesen, wenn eine Krise zuschlägt und unsere Mitbürger in Not schreien, spielt das keine Rolle. Wir reden jetzt nicht über Politik, wir müssen helfen. Etwa beim Wiederaufbau, zum Beispiel in Florida, wo Helene in der vergangenen Woche zuerst auf Land getroffen war. Ich habe keine Versicherung, ich habe sie gekündigt. Sie würde nicht helfen, ich habe immer umsonst gezahlt. Seit 2021 sind die Prämien für Überflutungsversicherungen teils sprunghaft angestiegen, weil die Extremwetterphänomene auch in den USA massiv zunehmen.
Und wir machen jetzt hier weiter mit Kurznachrichten und mit Thorsten.
Die französische Rechtspopulistin Le Pen und 27 Mitstreiter stehen seit heute in Paris vor Gericht. Sie sollen öffentliche Gelder des EU-Parlaments veruntreut haben. Zu Prozessbeginn bestritt Le Pen die Vorwürfe. Im Falle einer Verurteilung droht neben Haft und Geldstrafen auch ein Verbot, bei Wahlen anzutreten. Das könnte Auswirkungen auf Le Pens Ambitionen für die französische Präsidentenwahl in etwa 2,5 Jahren haben. Die Preise in Deutschland steigen deutlich langsamer. Im September lag die Inflationsrate bei 1,6%. Das ist so wenig wie seit Februar 2021 nicht mehr. Grund für den Rückgang sind vor allem sinkende Energiepreise. Mehr von Anja Kohl.
Der Preisdruck lässt vor allem bei der Energie nach. Benzin ist zum Beispiel deutlich billiger geworden. Im Jahresvergleich sind die Energiepreise im September um 7,6% gesunken. Dafür sind Nahrungsmittel erneut teurer geworden, um 1,6%. Jedoch geben nicht alle Energieversorger das niedrigere Preisniveau weiter. Und staatliche Maßnahmen wie ein höherer CO2-Preis, die Rückkehr zu 19% Mehrwertsteuer und höhere Netzentgelte verteuern Gas und Strom an anderer Stelle. Die Verbraucher sind zudem nicht sehr wechselwillig. Dabei könnten sie bei einem Wechsel des Gasanbieters derzeit ca. 20% der Kosten sparen, da fast 400 Unternehmen ihre Tarife für Neukunden gesenkt haben.
Die biologische Vielfalt nimmt nach einer aktuellen Studie in Deutschland weiter ab. Mehr als die Hälfte der unterschiedlichen Lebensraumtypen ist demnach in einem unzureichenden oder schlechten Zustand. Stark gesunken seien die Bestände von Vögeln und Insekten in bestimmten Lebensräumen. Auch bei Pflanzen gäbe es Verluste, vor allem bei Arten, die neben Kulturpflanzen auf Äckern oder Weinbergen wachsen. Die Forschenden meinen aber, dass bestimmte Arten wieder angesiedelt und geschützt werden können. Alexandra Popp beendet ihre Karriere im deutschen Fußballnationalteam. Die dreifache Fußballerin des Jahres erzielte in bisher 144 Länderspielen 67 Tore. Nun erklärte sie ihren Ausstieg nach mehr als 14 Jahren in der Nationalelf.
Ich habe immer betont, dass mein Bauch die Entscheidung treffen wird. Und nun hat er entschieden.
In der Bundesliga steht Popp weiter für den VfL Wolfsburg auf dem Feld. Ihr letztes Länderspiel soll am 28. Oktober gegen Australien sein. Auf der Bühne stehen, das sei für ihn wie eine Therapie, sagte er einmal. Chris Christopherson war Schauspieler und ein herausragender Musiker. Nun ist er im Alter von 88 Jahren gestorben. Er gilt als einer der bedeutendsten Songwriter aller Zeiten. Christopherson schrieb zahlreiche Hits, arbeitete für Stars wie Elvis Presley, Janis Joplin und Johnny Cash.
Like an echo of an age long forgotten.
Wenn jemand als erster Popstar des klassischen Balletts gefeiert wird, dann möchte man schon gerne wissen, wie viel Glamour und Glitzer Anfang der 60er Jahre auf den strengen deutschen Tanztheaterbühnen überhaupt möglich waren. Herzlich wenig nämlich. Bis der Südafrikaner John Cranko nach Stuttgart kam. Sein Leben war Rock'n'Roll und das Ensemble aus dem Schwäbischen wurde fast über Nacht eine weltweit renommierte Kompanie. Welche Magie der Choreograf bei der Arbeit mit den Tänzerinnen und Tänzern entwickeln konnte, davon erzählt Joachim Langs Spielfilm Cranko. Klaus Lescher hat ihn schon gesehen.
Zu einer Zeit, als selbst in Ballett- und Opernhäusern noch üppige Rauchschwaden die Räume vernebeln, hat er eine klare Vision. John Cranko will das Ballett erneuern. Technik, Training, Disziplin, alles schön und gut, aber auf der Bühne muss auch Gefühl spürbar sein.
Ich glaube, wenn das Ballett
einfach nur aus Tanzschritten bestehen würde, würde es sich nicht lohnen, ihm ein ganzes Leben zu widmen.
Als er 1961 das Stuttgarter Ballett übernimmt, steht Crankos Karriere auf der Kippe. In England ist der Choreograf wegen seiner Homosexualität kaltgestellt worden. Stuttgart soll ein Neuanfang werden. Doch Crankos Pläne stoßen beim Intendanten nicht nur auf Zustimmung.
Sie können hier nicht alles umkrempeln.
Natürlich krempelt er dann doch alles um. Cranko setzt sich für Tänzerinnen und Bühnenbildner ein, deren Potenzial anfangs nur er erkennt. Sein Ensemble organisiert er wie eine Großfamilie. Er feiert und trinkt so intensiv, wie er probt, und er probt sehr intensiv. 1967 erklärt John Cranko selbst seine Arbeitsweise kurz und knapp.
Ich versuche immer, so weit als möglich, nicht nach Formular zu gehen.
Er hat ein Leben gehabt wie ein Popstar der Kunstszene. Und ähnlich wie anderen Großen wie Amy Winehouse oder Jimi Hendrix hat er sehr schnell gelebt, wie im Zeitraffer.
Cranko kreiert das Stuttgarter Ballettwunder. Seine Truppe feiert sogar an der New Yorker Met-Triumphe mit Crankos Onegin. Anders als seine bahnbrechenden Ballette bleibt sein Privatleben nur ein Reigen flüchtiger Beziehungen, kurzer Gastspiele. Mehrfach versucht Cranko, sich umzubringen, als ihn wieder mal ein Freund verlässt.
Well, er war ein Genie, ein Choreograf. Und er war wie viele Genie ein sehr komplizierter Mann.
Das Melancholische und das Manische, der Film verwebt das zu einem schwebenden Melodram. Der brillante Hauptdarsteller Sam Riley saugt das regionale Ambiente des Films so sehr in sich auf, dass er manchmal etwas geradezu Jogi Löw-haftes ausstrahlt. Gespielt werden die Tänzer von damals von den heutigen Mitgliedern des Stuttgarter Ensembles. Das garantiert federleichtes Ballett, während die Dialoge etwas erdenschwer bleiben. Mit nur 45 Jahren stirbt Cranko auf dem Flug von Philadelphia nach Stuttgart. Ein Herzinfarkt trifft ihn, als er schwebt, gut 10.000 Meter hoch über dem Erdboden.
Cranko ist von Donnerstag an in den Kinos. So, und jetzt ab in die Natur, Claudia. Welche Pirouette dreht denn das Wetter morgen?
Oh, das dreht einige Pirouetten. Ein richtiges Tief, das sich über uns eindreht. Und die nächsten Tage bringt das auch immer wieder und ziemlich kräftigen Regen. Nicht nur bei uns, sondern vor allen Dingen südöstlich von uns. Man sieht hier auf dem Vorschaufilm, wo auch die Regensummen summiert werden, dass es vor allen Dingen in der Westschweiz, so im Weststau der Alpen, dann aber auch Richtung Dinarisches Gebirge, Richtung Balkan, Griechenland, heftige Regenfälle geben wird. Dort bis Richtung Donnerstag, Freitag zum Teil auch wirklich Überflutungen, die es geben wird, weil das sind 150 bis 250 Liter pro Quadratmeter, örtlich zumindest. Und das eben auch noch im Stau von Gebirgen. Bei uns am meisten Regen so im äußersten Nordwesten Nordrhein-Westfalens, im Südwesten Niedersachsens. Da sind so 30 bis 40 Liter, also nicht allzu viel. In der Schweiz, das Gelbliche hier, das werden so 40 bis 60 Liter sein. Also es kommt einiges an Nass runter, hat man heute auch schon gemerkt. Aus Südwesten hat sich der Regen ausgebreitet, am längsten noch trocken war es von der Ostsee runter bis nach Sachsen. Und auch der Süden Baden-Württembergs und der Südwesten Bayerns bekam gar noch nicht so viel Regen ab. In der Nacht aber wird es vor allem in der Südhälfte dichte Wolken geben. Da regnet es dann auch immer mal wieder morgen. Ansonsten zieht der Regen weiter nach Nordosten, wo es dann morgen eher trüb, nass und auch ziemlich kühl ist. Von Westen folgen ein paar Schauer und das nächste Wolkenband mit Regen. So geht es mehr oder weniger in den nächsten Tagen auch weiter. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf Werte von meist so 13 bis 5 Grad, 14 Grad im Breisgau. Morgen Nachmittag Höchsttemperaturen von maximal 10 bis 19 Grad. Und die 19 Grad werden dann eher so rund um Leipzig, Dresden erreicht. Die nächsten Tage bringen weiteres Nass von oben. Vor allem der Mittwoch wird noch ziemlich ungemütlich. Über der Mitte und im Süden regnet es häufiger. Temperaturen meist nur so 12 bis maximal 16 Grad. Donnerstag kommt von Nordwesten her langsam wieder trockenere Luft. Über der Mitte und im Süden ist es dann noch häufiger nass. Und Richtung Wochenende scheint es schon wieder trockener zu sein mit Zwischenhocheinfluss.
Sehr schön. Vielen Dank, liebe Claudia Kleinert. Wir schließen jetzt hier unsere Vorhänge und machen Platz für Konfrontation.
So heißt die Reportage, in der sich Grünen-Chefin Ricarda Lang auch nach ihrer Rücktrittsansage ausführlich äußert.
Mhm. Und morgen begrüßt sie dann hier im Studio Julia Niharika-Senn. Wir wünschen noch eine schöne Woche. Tschüss.
Tschüss.